SRF 2 Kultur.
Heute Mittag ist es überraschend bekannt geworden. Der Papst hat angekündigt, dass er auf Ende Monat zurücktritt. Hier bei mir im Studio ist jetzt Judith Wipfler. Der Rücktritt des Papstes hat viele überrascht. Sie auch, Judith Wipfler?
Ja, mich auch. Zwar hat es zwar immer schon Gerüchte gegeben, ganz besonders um die Weihnachtszeit herum, dass er vielleicht zurücktreten könnte. Er sah auch wirklich nicht gut aus. Er hat sich stützen lassen müssen, fahren lassen müssen. Und was mir auch so ein Signal gegeben hat, er hat ganz fleißig Kardinäle ernannt. Und das wirkte auf mich so, als wolle er seinen Hof bestellen.
In früheren Jahren ist der Papst entweder ermordet worden oder gestorben. Ein Rücktritt, das ist sehr ungewöhnlich, oder?
Sehr ungewöhnlich. Also die Kirchenhistoriker streiten sich ein bisschen, aber es hat es wohl nur einmal gegeben. Der Cölestin der Fünfte, 1294. Und da streitet man sich auch darum, ob der wirklich freiwillig zurückgetreten ist.
Hat Papst Benedikt denn Gründe für seinen Rücktritt genannt?
Ja, und dies finde ich auch sehr glaubwürdig. Er sagt in seiner Ansprache heute, dass er nicht mehr die Kraft habe, weder die körperliche noch die geistliche Kraft, die es eben brauche, um dieses Amt, diese Kirchenführung wirklich zu leisten. Ich habe auch einen kleinen Ausschnitt aus dieser lateinischen Ansprache mitgebracht, wo er genau das sagt.
Et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et animi necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate miam administrare mihi commissum bene administrandum anioscere debiam.
Ja, Papst Benedikt ist mittlerweile 86 und denke, das haben Sie eben auch ein bisschen gehört an der zitternden Stimme. Er selbst hat übrigens in einem Interviewbuch selber schon mal gesagt, dass ein Papst, wenn er sieht, dass er geistig oder physisch oder psychisch nicht mehr in der Lage ist, das Papstamt auszuführen, nicht nur das Recht, sondern vielleicht sogar die Pflicht habe, zurückzutreten. Also da hat er das vielleicht auch schon etwas angekündigt.
Der Papst tritt also zurück. Und was genau passiert jetzt? Wie ist jetzt der Ablauf?
Ja, es passiert genau dasselbe Prozedere, wie wenn ein Papst stirbt. Das heißt, es gibt ein Interim von 15, maximal 20 Tagen. Dann müssen alle Kardinäle aus aller Welt angeflogen kommen und sich im Konklave einschließen, um einen neuen Papst zu wählen. Und der Stichtag ist eben der 28. Februar. Das ist jetzt, man hat einen Vorlauf, den man sonst nicht hat, weil man ja nicht weiß, wann einer stirbt. Und wir wissen jetzt quasi den Stichtag, das ist der 28. Von da aus können wir rechnen. Dann kommen eben die Kardinäle, die wahlberechtigt sind. Die dürfen nicht älter als 80 sein. Und da wird jetzt im Moment herumgerechnet, wie viele das dann sind. Also wie viele dann noch unter 80 sind. Das werden vielleicht so 114 sein. Papst Benedikt wird übrigens selber nicht am Konklave teilnehmen, sondern er wird sich zunächst zurückziehen auf sein Landgut Castel Gandolfo.
Wie auch immer, Tanzen ist populär und zwar quer durch die Generationen und Kulturen. Tanz hat aber auch als Kunstform an Popularität gewonnen. Das konnten Sie zum Beispiel in Basel beobachten in den letzten Tagen. Da haben die zeitgenössischen Schweizer Tanztage stattgefunden. Im Publikum war auch Christina Turner. Sie ist Professorin für Tanzwissenschaft an der Universität Bern. Dagmar Walser wollte von ihr wissen, wie sich der zeitgenössische Tanz an diesem Festival denn präsentiert hat.
Also ich würde sagen, vor allem in seiner großen Vielfalt. Der künstlerische, zeitgenössische Tanz deckt ja eigentlich ein breites Spektrum ab. Ist das zeitgenössische Tanz, was man so gemeinhin darunter versteht, nämlich kontinuierliche Bewegung zu Musik, also irgendeine Auseinandersetzung mit Musik, bis hin zu fast schon installativen Reflexionen zum Körper im Raum und Zeit, wo dann eigentlich gar nicht mehr viel Bewegung stattfindet. Oder dann eben auch viel Gesprochenes, wo man auch auf den ersten Moment findet, ist das überhaupt Tanz, wo es dann schon eher in so ein Schauspiel-Performance hineingeht. Also diese ganze Bandbreite war eigentlich zu sehen.
Also ein sehr breites Panorama, was da zu sehen war. Würden Sie denn sagen, dass es dem zeitgenössischen Tanz in der Schweiz gut geht?
Mhm, ja, also ich würde schon sagen, auch das haben auch diese Tage jetzt gezeigt und das haben die letzten Jahre gezeigt, wo die Förderung viel stärker wurde von dieser Kunstform. Also ich würde sagen, es ist eine blühende Kunst. Es ist sicher immer noch keine Massenkunst. Also dafür würde ich auch meinen, gibt es verschiedene Richtungen von populäreren Richtungen bis auch sehr intellektuelle Produktionen, die dann eher für ein Expertenpublikum sind, eigentlich wie in den anderen Künsten auch. Aber ich würde auch sagen, der künstlerische Tanz hat in den letzten Jahren schon mehr Aufmerksamkeit gewonnen, also auch breitere Aufmerksamkeit, dass man eigentlich entdeckt hat, was das Potenzial von dieser Kunstform ist, die ja nicht die Narration, also die Erzählung in den Vordergrund stellt, sondern eben den Körper in Raum und Zeit.
Und wo liegt genau das Potenzial eben dieser Kunstform? Was kann Tanz, was vielleicht andere Kunstformen weniger gut können?
Ja, ich würde sagen, es hat schon etwas damit zu tun, dass das Publikum und die Tänzer beide physisch präsent im Raum sind. Es braucht eine bestimmte Wahrnehmung, dass man da dabei ist, also dass es ja so eine Wahrnehmung von Bewegungen, von sinnlichen Prozessen, von Körperreflexionen in Raum und Zeit, also dass man sich auch herausfordern lässt und sich auch einlässt darauf, was nehme ich da wahr, wenn ich da eben Tänze auf der Bühne sehe und die mir nicht einfach eine Geschichte erzählen. Also was kann ich selber daran sehen und daran festmachen, dass das mehr dann auch so auf einer physischen, bewegten Ebene stattfindet.
Das klingt jetzt, als könnte Tanz ganz besonders gut eine Wahrnehmungsschule sein. Und mir aber auch ganz viel über das Menschsein eigentlich erzählen.
Also ich würde sagen, es ist einfach eine andere Wahrnehmung. Also wir sind von unserer Schulbildung her gewohnt, dass wir wissen, was wir tun sollen, wenn wir in einem Museum stehen, eigentlich meistens. Also ob das jetzt ein gegenständliches Bild ist oder ein ganz abstraktes, das ist eigentlich etwas, was, ja, was ein breites Publikum schon mitbekommen hat. Und im Tanz ist es aber schon immer noch so, dass manchmal auch so ein Unbehagen da ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Körper auf einer Bühne ist, der fast nichts tut und wo es eigentlich darum geht, dieses Stillgestellte des Körpers zum Beispiel jetzt zu reflektieren. Also, dass ich dann da dabei bleibe und dahinschaue und auch schaue, was macht das mit mir, wenn ich einem Körper zuschaue, jetzt über eine Stunde hinweg, wenn ich nicht einfach mitgehen kann mit einer Musik, die mich mitreißt und irgendwie Emotionen über eine Beziehungsgeschichte gezeigt bekomme. Da würde ich schon sagen, da braucht es bestimmte Formen von Wahrnehmung, die auch geübt sein müssen.
Und was die Tanzprofessorin Christina Turner hier sagt, konnte in den letzten Tagen an den Schweizer Tanztagen in Basel geübt werden. Einladungen sind eigentlich immer ein Grund zur Freude. Diese Einladung hier ist darüber hinaus eine große Auszeichnung. Seit 50 Jahren pickt das Theatertreffen Berlin die Rosinen aus der aktuellen Saison und prägt so das deutschsprachige Kulturleben. Heute Morgen hat die Jury bekannt gegeben, welche 10 Theaterproduktionen zur Jubiläumsausgabe im Mai eingeladen werden. Aus der Schweiz sind in dieser besten Schar des deutschsprachigen Theaters 2 Produktionen dabei – Sebastian Baumgartens Inszenierung von Brechts Heiliger Johanna der Schlachthöfe am Schauspielhaus Zürich und der Tanzabend von Jérôme Bell und dem Zürcher Theater Ora, Disabled Theatre. Die Wahl ist ein positives Feedback, beide Inszenierungen sind aber auch kritisiert worden. Jérôme Bells Disabled Theatre wurde bejubelt und verrissen, die Kritik lässt sich so zusammenfassen, der Abend stelle Behinderte aus. Was gab den Ausschlag, den ans Theatertreffen einzuladen, habe ich Christine Wahl gefragt. Sie sitzt als Theaterkritikerin in der Jury des Theatertreffens.
Ja, ob der Abend Behinderte ausstellt, genau diese Diskussion haben wir in der Jury natürlich auch geführt. Das ist ja auch ganz genau die Frage, die der Abend von Jérôme Bell bewusst provoziert. Was sehen wir da eigentlich als Zuschauer, wenn wir behinderte Schauspieler betrachten, die Soli zu selbstgewählter Musik tanzen? Sehen wir da, wie es ein Akteur am Abend ja selbst ausspricht, eine Freakshow? Und wenn wir eine Freakshow sehen, wer sind dann eigentlich die Freaks? Sind das die Akteure auf der Bühne oder sind das eher wir vermeintlich normalen Zuschauer, weil wir offenbar Schwierigkeiten haben, normal auf die behinderten Schauspieler zu reagieren? Also das sind so die Fragen, die wir natürlich auch in der Jury sehr kontrovers und produktiv diskutiert haben.
Ein Abend, der provokative Fragen stellt, macht ihn das einzigartig oder ist die Inszenierung auch einzigartig?
Also der Abend ist in mehrerlei Hinsicht einzigartig. Was wir vor allem wichtig und beeindruckend fanden und was letztlich, glaube ich, auch den Ausschlag gegeben hat, ist, dass Jérôme Bels Abend unglaublich viele Fragen stellt, die sich im Theater eigentlich prinzipiell jeden Abend zwischen Bühne und Zuschauerraum stellen. Aber dieser Abend stellt sie halt aufgrund seines Konzepts und seiner besonderen Darsteller auf eine ganz extrem zugespitzte Weise, und das ist toll. Also das sind zum Beispiel so Fragen wie, was von den Dingen, die da oben gerade stattfinden auf der Bühne, ist eigentlich authentisch und was ist fake, oder wie klischeegesteuert ist unser Blick und wie politisch korrekt oder vielleicht auch inkorrekt, wie viel Voyeurismus steckt in der Theatersituation, wie gehen wir als Zuschauer mit Fremdheit, vielleicht sogar mit Peinlichkeit um. Also wie gesagt, Disabled Theater bringt diese Fragen so auf den Punkt, dass man ihnen nicht ausweichen kann, und das ist wirklich was, was den Abend in unseren Augen ganz besonders macht.
Auch das Schauspielhaus Zürich ist dieses Jahr dabei mit der Brecht-Inszenierung von Sebastian Baumgarten. Die Schweizer Kritik hat den Abend fast einhellig verrissen. Beim Publikum ist er ebenfalls nicht angekommen. Was hat die Kritikerjury überzeugt?
Ja, das stimmt. Da hat sich der Blick unserer Jury wirklich sehr deutlich unterschieden von dem Blick der Schweizer Kritik. Das hat uns auch sehr überrascht. Also uns hat an dem Abend fasziniert, dass Sebastian Baumgarten erstmal auf vordergründige Aktualisierungen total verzichtet. Die meisten Regisseure, die heute Brechts Stück über diese Chicagoer Viehbörse und die Märkte und die Arbeitslosigkeit inszenieren, versuchen ja, dieses Stück, diesen Stoff explizit ins Heute zu holen. Baumgarten nähert sich dem da ganz anders an, relativ ungewöhnlich, wie wir fanden, nämlich über die Zeichen. Er zitiert sozusagen in seiner Inszenierung unerschütterliche historische Symbole, die wir gemeinhin mit dem kapitalistischen System US-amerikanischer Ausformung verbinden, also zum Beispiel den Western Saloon oder die Skyscrapers, also Zeichen, deren Inhalte vielleicht auch schon längst ausgehöhlt sind, die aber zumindest als Symbole offenbar bis heute eine systemstabilisierende oder vielleicht sogar systemerhaltende, aber zumindest identitätsstiftende Kraft haben. Und Baumgarten erzählt uns diese Johanna sozusagen als vermeintlich historische Farce. Und beim Schlussapplaus, wenn die Schauspieler sich dann per Video plötzlich in amerikanischen Gegenwartsszenarien wiederfinden, können wir dann, wenn wir wollen, so einen richtigen Brechtschen V-Effekt erleben, weil wir dann merken, irgendwie hat das Ganze ja doch eine Menge mit uns zu tun. Also das ist das, was wir in diesem Baumgartenabend gesehen haben.
Guckt man sich die anderen 8 Positionen an diesjährigen Theatertreffen an, dann fällt auf, dass viele der üblichen Verdächtigen zum Zug kommen. Regisseure wie Michael Thalheimer, Katie Mitchell, auch Herbert Fritsch ist wieder dabei. Gibt's nichts Neues auf den deutschsprachigen Bühnen?
Einerseits stimmt's natürlich, dass wieder Regisseure dabei sind, die schon häufiger auf dem Theatertreffen vertreten waren. Aber andererseits gibt's immerhin auch 3 Debütanten. Das sind neben eben Sebastian Baumgarten mit Brechts Heiliger Johanna und Jérôme Bell mit dem Disabled Theater auch Sebastian Hartmann mit der Tolstoi-Roman-Adaption Krieg und Frieden vom Zentraltheater Leipzig. Also immerhin, 3 Positionen sind neu, fast ein Drittel.
Wie haben Sie denn die Auswahl zusammengestellt? Gibt es da einen roten Faden?
Naja, also dieser rote Faden, sei das nun inhaltlich oder ästhetisch, ist ja zunächst mal nicht das, was die Theatertreffen-Jury sucht. Also unsere Aufgabe besteht ja darin, wirklich die 10 unserer Meinung nach bemerkenswertesten Aufführungen einer Saison auszuwählen. Und die sollten natürlich auf jeden Fall völlig unabhängig voneinander jeweils für sich selbst stehen können. Ich glaube eigentlich, das verhält sich genau andersrum. Wenn die Auswahl steht, dann zeigen sich, glaube ich, plötzlich Themen oder ästhetische Herangehensweisen oder Zusammenhänge, die dann offenbar im jeweiligen Jahr irgendwie in der Luft liegen. Ich glaube aber, das ist wirklich ein sekundärer Effekt und das ist nicht unser spezielles Ansinnen.
Wer kann singen, wer kann's nicht? Um diese Fragen kümmert sich die Castingshow The Voice of Switzerland, aktuell 2-mal pro Woche im Fernsehen auf SRF 1. Wie wirkt die Show auf einen Profi aus dem Showbiz? Was fällt jemandem auf, der professionell Stimmen castet? Andreas Müller-Crepon hat sich umgehört.
90 Sekunden hat jede Kandidatin, jeder Kandidat Zeit, um die Jury von sich zu überzeugen. Die Stars sitzen mit dem Rücken zur Bühne und sehen nicht, wer da singt. Erst als Stefanie Heinzmann den Buzzer drückt, schwingt ihr Sessel herum. Sie strahlt den Kandidaten an, läuft zu ihm auf die Bühne und holt ihn mit einer Umarmung in ihr Team. Glück für den ersten Kandidaten und der erste Höhepunkt der Gefühle. Für Peter Heilker, Operndirektor am Theater St. Gallen, ist die Show, wenn er draufzappt, zunächst mal
eine hochemotional gekochte Geschichte.
Peter Heilker hat als Dramaturg an vielen Musiktheatern gearbeitet. Als Operndirektor am Theater St. Gallen castet er alle Stimmen, auch die Musical-Darstellerinnen und Sänger. Sein erster Eindruck von The Voice of Switzerland: geschickt gemacht.
Es geht weniger um den wirklichen Gänsehauteffekt einer neuen Stimme, sondern um das Darstellen dieses Gänsehauteffekts auf beiden Seiten, also wie die Kandidaten gezeigt werden, als auch wie die Jury mitunter ja Millisekunden nach dem ersten Ton schon reagiert.
Ich habe gebattet, bitte, 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 bring dir einen Ton. Und dann hast du voll genäht. Und dafür habe ich sowas von getrickt und bin voll happy, mit dir zusammen zu arbeiten. Dankeschön.
Dankeschön, vielmals. Warum hat Stefanie Heinzmann den Buzzer gedrückt? Wird das für Peter Heilker klar?
Ich glaube nicht, dass es so durchschaubar ist. Die Kriterien sind eigentlich, es hat jeder eine Chance. Das ist das Credo dieser Sendung. Egal wie alt er ist, egal wie er aussieht und eigentlich auch ziemlich egal, aus welcher Richtung seine Stimme kommt. Es muss auch keine ausgebildete Stimme sein, eben gar nicht. Das ist ja das Durchlässige dieses Formats, was es so sympathisch macht. Dadurch wird es natürlich mit der Zeit auch ein bisschen beliebig.
Die Show The Voice haben unterdessen weltweit schon rund 40 Fernsehstationen gekauft. Sie lief von Großbritannien bis Vietnam. Wie fällt der Vergleich mit der deutschen Variante aus?
Das ist nicht viel anders. Vielleicht ist die Jury bei Voice of Germany manchmal noch ein bisschen scharfzüngiger. Vielleicht sind sie nicht ganz so freundlich immer miteinander, wie das in den bisherigen Sendungen von Voice of Switzerland jetzt zu sehen war. Da war doch sehr viel Kuschelkurs.
So viel zur Jury. Was aber ist mit The Voice als Ganzes? Was meint Peter Heilker mit geschickt gemacht?
Die Dramaturgie der jeweiligen Sendung läuft ja so, dass es mit einem Paukenschlag beginnt, möglichst dann auch einen allgemeinen Konsens der Jurymitglieder gibt. Das Ganze ist ja zusammengeschnitten aus verschiedenen Vorrunden. Und dann gibt's irgendwann mal so die kleinen Zweifler. Es gibt den klassischen Konflikt. Nimmt man den Kandidaten, nimmt man ihn nicht? Und zum großen Finale braucht's nochmal einen Konsens und einen Überraschungskandidaten, der es vielleicht nicht so von seiner Physis oder von seiner bisherigen Gegebenheit geschafft hätte.
Neue Stimmen im Blindverfahren zu casten, ist für Peter Heilker dann sinnvoll, wenn es nur um die Stimme geht. Für die Bühne und eine weitere Karriere kommt das allerdings nicht in Frage, denn
ganz klar, das Auge hört mit. Das ist so.
Schaffen es denn Talente aus einer Castingshow am Fernsehen auch auf der Profibühne?
Ja, es gibt tatsächlich manche Leute, die es geschafft haben. Und es gibt natürlich auch Naturbegabungen. Aktuell jetzt bei unserer neuen Produktion Moses. Eine junge Sängerin, die aus einer solchen Castingshow in Deutschland entsprungen ist. Und die ist ein Bühnentier. Patricia Mehnen heißt die. Und die ist ein Hingucker und ein Hinhörer. Und das hat damals auch im Fernsehen so gut funktioniert.
Ein Hinhörer muss eben auch noch ein Hingucker sein. Und Ausnahmetalente bleiben die Ausnahme.
Die Plagiatsaffäre der deutschen Bildungsministerin Annette Schavan ist zurzeit in aller Munde. Allgemein ist zurzeit viel die Rede von wissenschaftlichem Fehlverhalten. Und während meist die Empörung über das Fehlverhalten im Mittelpunkt steht, ist in den USA gerade ein Programm angelaufen, das an der Wiedereingliederung von fehlbaren Wissenschaftlern arbeitet, quasi an der Resozialisierung von Plagiatoren und Co. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Die Wissenschaft hat sich der Suche nach der Wahrheit oder immerhin nach einer Annäherung an eine solche Wahrheit verschrieben. Da könnte man sich auf den Standpunkt stellen, in der Wissenschaft, betrügen ist unverzeihlich. Doch der Ethiker James Dubois von der St. Louis University widerspricht.
Sometimes good researchers make bad decisions.
Manchmal treffen auch gute Wissenschaftler schlechte Entscheidungen, zitierten nicht korrekt, verkauften Fremdes als eigenes, glätteten Daten oder fabrizierten sie gar. Für sie hat James Dubois das Programm Repair lanciert, mit einer halben Million Dollar von den National Institutes of Health unterstützt. Repair steht für Restoring Professionalism and Integrity in Research, also Wiederherstellen von Professionalität und Integrität in der Forschung.
We offer a 3-day seminar and we talk about problems of stress in the workplace.
Herzstück von Repair sei ein 3-tägiges Seminar für Wissenschaftler, die plagiert haben oder ähnliches. Sie lernen dabei Stressmanagement, üben zu erkennen, wann sie Hilfe in Anspruch nehmen sollten und reflektieren über Wahrnehmungsverzerrungen, die zum Beispiel dazu führen, dass sie ein Plagiat gar nicht mehr so schlimm finden. Die ersten Seminare hat James Dubois soeben durchgeführt. Ob sie sich längerfristig auszahlen werden, steht noch aus. Doch wie kommt er überhaupt dazu, sich für die Resozialisierung von fehlbaren Wissenschaftlern einzusetzen? Wo der Tenor im Moment doch eher ist, fehlbare Wissenschaftler müssen von der Wissenschaft ferngehalten werden.
I would say that we're responding to a reality, at least in the United States, that most researchers who are accused of wrongdoing are not fired.
Repair sei die Antwort auf eine Realität, denn die meisten fehlbaren Wissenschaftler würden, zumindest in den USA, nicht gefeuert, sie würden weiter an ihren Universitäten beschäftigt. Deshalb brauche es eine Intervention, die wenigstens die Rückfallgefahr bannen helfe. Die fehlbaren Wissenschaftler kommen denn auch nicht freiwillig zu James Dubois, sondern werden von ihren Institutionen geschickt. Es seien also nicht die ganz schlimmen Betrüger oder Plagiatoren, sondern Wissenschaftler, in die eine Universität offenbar noch immer Hoffnungen setze.
I believe it's because the institution has determined this is a researcher who is talented and worth investing in.
Auch die Gesellschaft als Ganzes habe ein Interesse, Forscher nicht sofort fallen zu lassen, findet James Dubois. Denn die Forscher auszubilden sei schließlich eine extrem teure Sache.
Society invests very heavily in these people. It's very expensive to train a researcher.
Und schließlich sei noch ein letzter Punkt ausschlaggebend dafür, einen Forscher nicht gleich beim ersten Fehlverhalten zu feuern.
You know, if we want colleagues to intervene in a timely manner, I think they have to know that the response might be proportionate and might not be devastating for many different people who are innocent bystanders.
Wenn man wolle, dass Kollegen das Fehlverhalten möglichst schnell meldeten, dann müsse für diese klar sein, dass verhältnismäßig reagiert und vor allem nicht auch gleich die Existenz von am Fehlverhalten Unschuldigen zerstört werde. Dadurch zum Beispiel, dass eine ganze Forschungsgruppe aufgelöst werden müsse. Zu all dem soll das Rehabilitationsprogramm Repair Hand bieten.
Wir putzen uns damit die Zähne, wir baden darin, wir trinken es auch. Ganz selbstverständlich fließt es aus den Leitungen bei uns, das Wasser. Wir nennen die Schweiz mit stolz geschwellter Brust Wasserschloss Europas. Aber mit der Freude am kühlen Nass sind wir nicht allein. Auch die Wiener sind sehr stolz auf ihr Wasser. Sie nennen es weißes Gold. Nun ist in Österreich eine neue EU-Richtlinie in Gespräch, in der es um die mögliche Privatisierung der Wasserversorgung geht. Und das sorgt für große Aufregung in der österreichischen Hauptstadt. Warum sind die Gemüter so erhitzt, habe ich unseren Wiener Korrespondenten Günther Keindelsdorfer gefragt und sofort ist er ins Schwärmen geraten.
Das Wiener Leitungswasser ist etwas, auf das die Bürgerinnen und Bürger der Stadt mindestens so stolz sind wie auf die Staatsoper oder auf die spanische Hofreitschule. Das Wiener Wasser wird mit großem Aufwand aus den Alpen über hunderte von Kilometern in die österreichische Hauptstadt gepumpt und dieses Wasser ist fast ein bisschen, würde ich sagen, von einer alltagsmythischen Aura umgeben.
Sie haben ein Glas Wiener Wasser vor sich stehen, Herr Keindelsdorfer. Ist die Qualität des Wassers wirklich so großartig?
Ich nehme jetzt noch mal einen Schluck, damit ich wirklich profund urteilen kann. Naja, ich bin überzeugt, dass in Basel, Lausanne oder Zürich auch erstklassiges Alpquellwasser aus den Leitungen quillt. Das Wiener Wasser kann da mithalten, würde ich sagen. Im Alltag, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei mir ist das so, denkt man vielleicht nicht immer daran, wie gut und erstklassig das Wasser ist, dass man da wie selbstverständlich aus der Wasserleitung perlen lässt. Aber wenn man, wie ich es manchmal festgestellt habe, aus Rom oder Buenos Aires oder auch aus Frankfurt am Main nach Wien zurückkehrt und ein Glas Wasser aus dem Wasserhahn trinkt, dann merkt man schon, wie gut dieses Wasser ist.
Und dieses Wasser soll jetzt privatisiert werden, so geht das Gerücht. Was ist denn daran, an diesem Gerücht?
Es ist ein Gerücht, Sie sagen es, wie stichhaltig das Ganze ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Wiener SPÖ, die politisch dominierende Kraft in der Stadt, die behauptet, ein bisschen übertreibend vielleicht, jawohl, die Brüsseler Richtlinien zeigen klar und deutlich, die EU möchte in ihrer marktradikalen Verblendung jetzt auch das Wasser privatisieren und andere kommunale Dienstleistungen, dem wolle man einen Riegel vorschieben. Andere wiederum sagen, das ist alles ganz anders. Dass die Brüsseler Richtlinie sei vollkommen harmlos, von einem Zwang zur Privatisierung könne keine Rede sein. Für den juristischen Laien ist schwer zu beurteilen, wer da recht hat, aber ein gewisses Misstrauen Brüssel gegenüber scheint mir durchaus angesagt, wenn man etwa bedenkt, was die EU angerichtet hat mit dieser berüchtigten Glühbirnen- und Lampenverordnung.
Die Wiener Sozialdemokraten spitzen das Ganze jetzt ziemlich zu. Was haben Sie denn für ein Interesse an einer Zuspitzung?
Anfang März steht in Wien eine Volksbefragung an. Auch die hat die Wiener SPÖ initiiert. Und da werden den Bürgerinnen und Bürgern mehrere Fragen vorgelegt. Eine Frage wird lauten, soll sich Wien als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele bewerben? Und eine andere Frage wird eben lauten, sind Sie dafür, dass Wasserversorgung, Müllabfuhr, sozialer Wohnbau und öffentliche Verkehrsmittel vor einer Privatisierung geschützt werden? Sie merken schon, diese Fragestellung ist nicht ganz unsuggestiv. Es ist ganz klar, die Wiener SPÖ spielt in dieser Kampagne und auch in dieser Volksbefragung auf der Klaviatur populistischer Emotionen. Ich würde meinen, man will die Gefühle der Menschen ansprechen. Normalerweise macht das die politische Rechte in Österreich, die FPÖ, die macht Stimmung hochemotional gegen Ausländer, Asylwerber, Migranten und so weiter. Und da denken sich wohl die Wiener Sozialdemokraten, wir machen das Gleiche jetzt einmal von links, ein bisschen populistisch und agitieren halt jetzt mal kräftig gegen Privatisierung. Und offenbar ist das ein Thema, das durchaus mehrheitsfähig ist in Wien.
Und wie wird die Frage zu Olympia beantwortet werden? Was denken Sie?
Das ist eine schwierige Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass eine knappe Mehrheit für eine Olympia-Bewerbung zustande kommt.
Die Privatisierung des Wassers, die wird ganz klar abgelehnt werden wahrscheinlich.
Prognosen sind immer schwierig, sagt Mark Twain, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich wage trotzdem die Prognose, dass sich bei der Wiener Volksbefragung 80-90% der Menschen gegen eine Privatisierung des Wassers aussprechen werden. Denn was immer die Wienerinnen und Wiener politisch sonst so denken mögen, beim Leitungswasser hört für sie der Spaß auf.
Der amerikanische Maler und Bildhauer Richard Archwager ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er starb am Wochenende im US-Bundesstaat New York. Der Sohn eines deutschen Vaters und einer russischen Mutter galt als einer der bedeutendsten Vertreter des Minimalismus. Erzählungen und Romane, also Prosa, in eine andere Sprache zu übersetzen, ist oft schwierig. An Gedichten jedoch verzweifelt so mancher beim Übersetzen, wegen des Sprachklangs, der Vieldeutigkeit von Begriffen und den Assoziationen, die in jeder Sprache anders sind. Über diese Tücken diskutiert Günter Grass seit heute mit Übersetzern seiner Gedichte aus der ganzen Welt. Aus China, Polen, Lettland, Portugal, Spanien, Dänemark und den Niederlanden. Entschuldigung, 3 Tage lang soll eine Auswahl der Lyrik aus Grass' ersten Gedichtband Die Vorzüge der Windhühner aus dem Jahr 1956 bis zu seinem jüngsten Band von letzten Jahr besprochen werden. Für Grass übrigens ist eine Übersetzung von Poesie nicht zwingend ein Verlust, sondern kann auch ein Gewinn sein. Durch die Übersetzung, so Grass, könne ein lyrischer Text stärker und bildkräftiger werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.